Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 15. Mai. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem Buch Samuel, aus dem ersten Buch Samuel lesen wir ab Kapitel 17, Vers 1 bis Kapitel 18, Vers 16. Ein einzelner Mann fordert das Heer Israels heraus. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damin zwischen Socho und Aseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister, dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gat. Er war über 3 Meter groß und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als 1 Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu: »Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen.« Dann schrie er: »Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen.« Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. David lässt sich nicht einschüchtern. David war, wie gesagt, ein Sohn von Isai, der zur Sippe Ephrat zählte und in Bethlehem im Gebiet von Juda wohnte. Isai hatte 8 Söhne. Für den Kriegsdienst war er selbst schon zu alt, als Saul regierte. Aber seine 3 ältesten Söhne, Eliab, Abinadab und Schima, waren mit dem Heer Sauls in den Krieg gezogen. David war der jüngste von seinen Söhnen. Er kam immer wieder vom Königshof nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Da sagte Isai eines Tages zu David: »Geh zu deinen Brüdern ins Lager, bring ihnen diesen Sack mit gerösteten Körnern und die 10 Brote. Dem Hauptmann nimmst du die 10 Käse hier mit. Erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht, und bring ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind mit Saul und allen Männern Israels im Eichental und kämpfen gegen die Philister.« David übergab die Schafe einem Hütejungen. Früh am nächsten Morgen lud er alles auf einen Esel und machte sich auf den Weg, wie Isai es ihm aufgetragen hatte. Als er zum Lager kam, rückte das Heer geradeaus und stellte sich zum Kampf auf. Die Männer stimmten den Schlachtruf an. Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen sich gegenüber. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte, wie es ihnen gehe. Während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath aus Gat vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. »Hast du ihn gesehen? Da kommt er«, riefen sie einander zu. »Und wie er Israel verspottet! Wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter bekommen, und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit.« David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen: »Was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen.« Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hatte. Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte: »Was hast denn du hier zu suchen? Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen.« David erwiderte, »Was habe ich denn getan? Ich frage doch nur.« Er drehte sich um und fragte den Nächsten, und wieder bekam er dieselbe Antwort. Die falschen Waffen. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul, und der ließ ihn zu sich rufen. »Mein König«, sagte David, »lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen.« »Unmöglich, das kannst du nicht«, erwiderte Saul, »du bist ja fast noch ein Kind, und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht.« »Mein König«, sagte David, »als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen.« »Gut«, sagte Saul, »kämpfe mit ihm. Der Herr wird dir beistehen.« Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. »Ich kann darin nicht gehen«, sagte er zu Saul. »Ich habe noch nie eine Rüstung getragen.« Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. David besiegt Goliath. Auch Goliath rückte vor. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu, »Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund?« Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. »Komm nur her«, spottete er, »dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben.« Doch David antwortete, »Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen, und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben.« Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein, hatte David ihn besiegt und getötet. Er lief zu dem Gestürzten hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Die Männer von Israel und Juda aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gat und bis vor die Stadttore von Ekron. Auf dem ganzen Weg von Shaarayim bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der erschlagenen Philister. Als die Israeliten von der Verfolgung zurückkamen, plünderten sie das Lager der Feinde. David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Die Waffen Goliaths bewahrte er in seinem Zelt auf. David gewinnt einen Freund. Saul hatte zugesehen, wie David dem Philister entgegenging, und er hatte seinen Heerführer Abner gefragt, »Wer ist der Bursche eigentlich?« »Ich habe keine Ahnung, mein König«, erwiderte Abner. »Sieh zu, dass du herausfindest, zu welcher Familie er gehört«, sagte Saul. Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner ihn zum König. David hielt noch den Kopf des Philisters in der Hand. Saul fragte ihn, zu welcher Familie er gehöre, und David antwortete, »Ich bin der Sohn deines Dieners Isai aus Bethlehem.« Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. »Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben«, sagte Jonathan zu David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes, und auch die Leute am Hof Sauls freuten sich darüber. Saul wird eifersüchtig. Als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpauken und wiederholten jubelnd immer wieder: Tausende Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren's, die David erschlug. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht, und er wurde sehr zornig. David schreiben sie 10.000 zu, dachte er, und mir nur 1.000. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist über Saul kommen, so dass der König in seinem Haus tobte wie ein Wahnsinniger. David begann, wie gewöhnlich, auf der Harfe zu spielen. Plötzlich hob Saul den Speer, den er in der Hand hielt, und wollte David an die Wand spießen. Doch David wich ihm zweimal aus. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn es war offenkundig, der Herr hatte Saul verlassen und stand auf der Seite Davids. Darum wollte der König ihn nicht länger in seiner Nähe haben und machte ihn zum Befehlshaber einer Truppe. An ihrer Spitze machte David seine Streifzüge. Alle Unternehmungen führte er erfolgreich aus, denn der Herr stand ihm bei. Als Saul sah, wie gut David alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. David aber wurde der Liebling aller, nicht nur in Juda, sondern in ganz Israel. Voller Bewunderung sahen sie, wie er allen voran ins Feld zog und siegreich heimkehrte. Aus dem Lukasevangelium lesen wir aus Kapitel 14 die Verse 7 bis 35. Kritik an ihrer Selbsteinschätzung. Wer bekommt die Ehrenplätze? Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf den untersten Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen: Lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Kritik an ihrem berechnenden Wesen. Wer ist einzuladen? Dann wandte sich Jesus an den Gastgeber. Wenn du ein Essen gibst, am Mittag oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein und du hast deinen Lohn gehabt. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn Gott selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm gefällt. Warnung, Gottes Einladung auszuschlagen. Gleichnis vom großen Festmahl. Einer von den Gästen griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus: Ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte: Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten: Kommt, Alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der erste erklärte: Ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen, bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte: Ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm: Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete: Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm: Dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss: Das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Was Jesus von denen verlangt, die ihm folgen wollen. Als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große Menge Menschen hinter ihm her. Er wandte sich nach ihnen um und sagte: Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen: Dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden. Oder wenn ein König gegen einen anderen König Krieg führen will, wird er sich auch zuerst überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich den 20.000 des anderen gegenüberzustellen. Wenn nicht, tut er besser daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken, solange er noch weit weg ist, und die Friedensbedingungen zu erkunden. Jesus schloss: Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Ein ernstes Wort an die Jünger. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seine Kraft verliert, wie kann es sie wiederbekommen? Selbst für den Acker oder den Misthaufen taugt es nicht mehr und wird weggeworfen. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Psalm 111. Dank für Gottes Wundertaten. Halleluja, preist den Herrn. Von Herzen will ich den Herrn preisen unter denen, die zu ihm halten inmitten der Gemeinde. Wie gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die Freude an ihnen haben, denken ständig über sie nach. Sein Tun ist voller Hoheit und Pracht. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Er selbst hat Gedenktage gestiftet, damit seine großen Taten nicht vergessen werden. Voll Güte und Erbarmen ist der Herr. Alle, die ihm gehorchten, machte er satt. Niemals vergisst er seinen Bund mit ihnen. Er zeigte seinem Volk, wie mächtig er ist. Er gab ihm die Länder anderer Völker. Was er tut, ist zuverlässig und richtig. Seine Gebote verdienen Vertrauen. Für alle Zeiten stehen sie fest. Sie sind genau und treu zu befolgen. Der Herr hat sein Volk befreit und einen Bund mit ihm geschlossen, der für immer gilt. Heilig und ehrfurchtgebietend ist er. Den Herrn stets ernst zu nehmen, damit fängt alle Weisheit an. Wer es tut, beweist Verstand. Der Ruhm des Herrn hört niemals auf. Aus Sprüche 15 lesen wir Vers 11. Auch der tiefste Abgrund der Totenwelt ist vor dem Herrn nicht verborgen. Wie viel weniger ein Menschenherz mit seinen Gedanken.